Ja, und wem passt das nicht? Überleg mal, das ist die Frage, fragt mich ja jeder, warum sind die Wechseljahre tabuisiert? Wem passt es nicht, wenn die Frau plötzlich mehr auf sich selber achtet? Und sagt, nein, jetzt bin ich dran. Harald, hol dir dein Bier selbst aus dem Keller. Ja, also ich meine, das ist genau der Grund, warum das ewig lang tabuisiert wurde, weil die Ehefrauen nicht mehr funktioniert haben.
Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden. Diesen Monat geht es um Wechseljahre. Endlich kommen wir zu dem Thema, das mich schon eine ganze Weile lang beschäftigt. Ich bin 43 und merke erste leichte Anzeichen dafür, dass mein Körper auf Veränderungen zusteuert. Gleichzeitig bemerke ich, dass einfach niemand darüber redet. Die Wechseljahre sind ein Tabuthema und das muss sich ändern. Deshalb geht es in diesem Monat darum, laut über Frauengesundheit zu sprechen. Dazu habe ich tolle Frauen gefunden, die das auch so sehen. Und Sheila DeLis ist auf jeden Fall eine von ihnen. Sie ist Frauenärztin und Bestseller-Autorin vieler Gesundheitsratgeber. Für uns hier jetzt besonders wichtig, Women on Fire. Über 100.000 Mal hat sich das Buch bislang verkauft und zwar aus folgendem Grund. Sheila benennt das Thema, arbeitet alle gängigen Fragen fundiert auf und ist dabei auch noch witzig. Der Supporter der heutigen Folge ist Her One. Dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal Vorhang auf für Sheila DeLis. Heute bei mir zu Gast ist Sheila DeLis. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Sag mal, du bist ja Frauenärztin und was ich mich frage, warum kennen wir Frauen unseren Körper eigentlich so schlecht? Woran liegt das?
Ich sage immer ganz gerne, da können wir gar nichts für. Gerade in Deutschland ist es so, dass die Aufklärung extrem schlecht ist. Also die meisten Lehrer und Lehrerinnen, das fängt ja schon damit an, dass die sich schon gar nicht auskennen. Und die geben falsche Informationen weiter. Dann ist es ja auch schon eine Kultur des fragt den Arzt, der weiß alles besser. Das heißt, man übergibt so ein bisschen die Verantwortung so ein bisschen an den Mann und weiß, so war es eigentlich die ganze Zeit. Und drittens ist es in der Kommunikation so, dass wir schon immer gehört haben von dem mysteriösen Unterleib, ne? Ja, setz dich nicht auf die kalten Steine, du verkühlst dir den Unterleib. Na, die Tante hat schon mit großen Augen geguckt und ein bisschen mit einem geschimpft. Das heißt, du hast immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, da unten ist irgendwas Mysteriöses, Unberechenbares, wo es aufzupassen gilt, da nichts falsch zu machen. Na? Wo was auch so ein bisschen außerhalb deines Machtbereichs ist. Und deswegen ist das schade, weil ich sage immer, mein Fach, was ich mache, also Gynäkologie, ist total easy. Und wenn ich es verstehen kann, kann es jeder auch verstehen, jeder darauf verstehen, jede Frau so und so und das sollte sie auch.
Ja, dabei hilfst du natürlich auch, weil du auf deinen Kanälen in einer Sprache sprichst, die jeder versteht. Ne? Das ist so weg von diesem Verklausulierten, weg von dem Arztdeutsch, sondern hin zu ganz direkter Kommunikation.
Ja.
Wenn ich mir die Kanäle angucke, sehe ich, dass ich eigentlich nichts weiß und ich halte mich eigentlich für eine aufgeschlossene, relativ aufgeklärte Frau. Wie beobachtest du das in der Gesellschaft? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so langsam ein Wandel einsetzt.
Das auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle. Also man traut sich mehr an diese Themen auch ran. Man traut sich mehr an wirklich Themen ran, die bis jetzt vielleicht unangenehm waren, so in Anführungsstrichen. Ja, also keine Ahnung, ob das irgendwie Thema Ausfluss ist oder Periode oder all diese Dinge, ne? Also das war, früher war das nicht, und jetzt ist es eher so, dass man, das eher so ein bisschen Mainstream auf wird, ne? Also Thema, keine Ahnung, Periodenunterhosen, dass man diese Dinge normalisiert. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch eine sehr bekannte Binden und die machen, glaube ich, noch eine Bindenmarke, also eine große internationale, die haben jetzt das erste Mal in ihren Werbespots anstatt blaue Flüssigkeit auf die Binde zu kippen, rote. Ne? Also insofern, die Bewegung ist schon da, das ist schon ganz, it's about time, aber wirklich an der Zeit.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Das Beispiel, was du nennst, das ist ja im Grunde nur, also ich finde es ja schon in der Sprache krass, also dass es im Grunde für viele Sachen gar keine Begriffe oder gar kein Richtig. Wording gibt, weil Richtig. Sprache ja auch Realität schafft, aber es geht ja bis hin zu den Sehgewohnheiten, dass man denkt, Menstruationsflüssigkeit ist blau,
ist blau.
Die müssen wir jetzt so darstellen, das ist so total absurd. Ich habe schon auch das Gefühl, dass das irgendwie so ein männlicher Blick ist auf diese ganze Frauengesundheit,
Absolut.
Durch den man als Frau irgendwie nicht so richtig durchkommt.
Richtig, richtig, absolut ist das so. Also Blut ist auf alle Fälle etwas, was natürlich vielen, vielen Menschen und auch darunter auch Männern unangenehm ist. Und Menstruationsblut so und so. Also das ist ja etwas, das gehört irgendwie weg, das darf keiner sehen. Der vaginale Ausfluss darf keiner sehen. Ja, also es muss alles immer weggepackt sein. Das kann man eigentlich auf ganz viele andere Bereiche auch so erstrecken. Ne? Und es ist, wie du sagst, Worte schaffen Realitäten und wofür wir keine Worte haben, diese Dinge existieren nicht. Ja, ganz, ganz spannend finde ich immer so wie wir unser Geschlecht benennen. Ne? Die wenigsten, also ganz, ganz, ganz viele Frauen glauben, dass Männer haben einen Penis, Frauen haben eine Vagina. So. Und verstehen nicht, das, was du außen siehst, heißt noch nicht mal Vagina, das heißt Vulva. Ja. Das heißt, das, was für uns Frauen vielleicht erstmal relevant ist, weil es um das ist, was du siehst und auch um die sexuelle Erregung, all diese Dinge geht, das wird nicht beim Namen genannt. Ne? Vielleicht, weil es nicht wichtig ist, who knows. Ne?
Und wer hat diese, ist das auch was Männliches? Weil die Medizin als Wissenschaft war ja auch sehr lange ein männlich dominiertes Feld.
Es
oder?
Ist auf alle Fälle, ja, es ist auf alle Fälle, hängt auch mit einem Patriarchat zusammen. Ne? Wobei ich immer sagen muss, also Patriarchat wurde ja jahrelang oder jahrzehntelang von beiden Geschlechtern gelebt. Also es ist nicht nur die bösen Männer und die Frauen, die ständig unterdrückt wurden, sondern die Frauen haben auch ganz, ganz großen Anteil auch daran, auch dies auch aufrecht zu erhalten. Und ist bis heute noch so. Also man muss sich nur ein bisschen bewusst werden, welche Dinge tatsächlich patriarchalischer Natur sind, was haben wir übernommen, was geben wir einfach so weiter, ohne nachzudenken. Und da gibt es halt noch ganz viel, finde ich.
Total, aber was kann denn jetzt speziell bei unserem Thema, was kann denn da der Ausweg sein? Wahrscheinlich sind es viele kleine Schritte, die man gehen muss, aber ich frage mich schon, warum lasse ich mir vom Patriarchat diktieren, was ich für eine Beziehung zu meinem Körper habe?
Das sollen wir natürlich nicht, aber man muss das erstmal gezeigt bekommen, dass es auch einen anderen Weg gibt, finde ich. Ne? Wenn man das sieht, sagt man, ach so, stimmt, ja, stimmt, man kann es auch anders machen. Ja, man kann es anders sehen, man kann es anders betrachten. Und wenn man das erstmal vorgelebt bekommt, gezeigt bekommt, dann verlässt man meistens das Patriarchalische und geht doch den Weg, der sich für einen natürlicher anfühlt, finde ich.
Mhm. Jetzt sind wir diesen Monat bei dem Thema Wechseljahre. Das ist ja noch mal mehr tabuisiert als der weibliche Körper, als die Periode, der Zyklus an sich. Wie blickst du denn darauf? Mit welchen ersten Fragen kommen zum Beispiel Patientinnen zu dir in die Praxis? Wie schleicht sich das Thema in das Leben einer Frau ein?
Also Wechseljahre haben für mich immer die Problematik, dass die Fragen meistens viel zu spät kommen. Also im Prinzip fangen die Frauen dann an, Fragen zu stellen, wenn sie schon erheblich leiden unter diversen Dingen und sagen, was kann ich jetzt hier tun? Eigentlich muss man viel früher darüber schon aufgeklärt werden. Und das ist eins von meinen wirklich zentralen Themen, weil ich sage, wir klären über die Pubertät auf. Das ist jedem von uns vollkommen klar, dass man ein junges Mädel aufklären muss über die Pubertät. Alles klar. Aber dass es diese zweite große hormonelle Wandel gibt für uns Frauen, der extrem wichtig ist und in der du nochmal deinen Körper und du selber, deine Psyche und alles nochmal eine Wandlung durchmacht, das muss man eigentlich vorher wissen. Man muss eigentlich vorher wissen, was auf einen zukommt oder zumindest mal eine Ahnung davon haben, damit man nicht kalt erwischt wird. Ne? Und es ist tatsächlich, wie du sagst, man schleicht in die Wechseljahre hinein und oft sind es wirklich Symptome, die man als erstes hat, die man so gar nicht mit Wechseljahren in Verbindung bringt. Sei es schlechter Schlafen beispielsweise oder einfach schlechtere Stimmung beispielsweise. Und das eine geht ein bisschen nahtlos in das andere dann über viele Jahre.
Also wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Mutter, ich habe einen 8-jährigen Sohn, ich bin verheiratet, ich bin berufstätig, ich achte auf mich, versuche auf meine Ernährung zu achten und Sport zu machen, mal mehr, mal weniger. ja, ich versuche achtsam zu sein, ich versuche zu meditieren und Stress auszugleichen. Und gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel Durchschlafstörungen. Ich merke, dass die PMS ein bisschen schlechter wird, also ein bisschen schlimmer wird. Ich bin eher gereizt als noch vor 2-3 Jahren. Das sind doch jetzt Anzeichen, dass ich in dieser Perimenopause bin, oder?
Richtig, richtig, ganz genau.
Und was ist jetzt mein Job?
Also erstens machst du das schon alles hervorragend. Also machst du es deutlich besser, als ich es jemals gemacht habe. Also insofern, das ist schon richtig toll, dass du das alles machst. Im Prinzip ist es ja schon mal so, dass dir das erstmal bewusst ist. Also man ist ja nicht irgendwie ewig lang fruchtbar und dann fällt ein Tag um oder man schaltet von einer Minute zur nächsten, dann bist du nicht mehr fruchtbar, sondern das geht schleichend. Und dieser schleichende Übergang, das nennt man halt die Perimenopause. Im Prinzip, du machst da schon alles richtig, das ist wunderbar. Wenn du sehr darunter leidest, kannst du natürlich andere Dinge in medizinischer Art vielleicht noch dagegen tun. Was vielleicht ganz spannend wäre, wäre in diesen Phasen, wo du merkst, es geht mir gar nicht so gut, ich schlafe nicht so gut, ich habe PMS und so weiter, also es wäre so mein medizinischer Tipp, einfach Blut abnehmen zu lassen und deine Hormone bestimmen zu lassen. Vielleicht sieht man schon an den Hormonen in den Blutwerten, dass da was los ist.
Da bin ich jetzt aber beim nächsten Thema, weil ich habe gerade einen Termin bei meiner Frauenärztin ausgemacht, zur Vorsorge. Einmal im Jahr ist das bei mir, wahrscheinlich müsste es bald alle halbe Jahre sein, ne, in meinem Alter, kann das sein?
Es ist eigentlich einmal im Jahr, es ist vorgesehen, ne? Also ich meine, manche kommen alle halbe Jahr, das ist aber einmal im Jahr, sage ich immer, ist Pflicht, und einmal alle halbe Jahr, wenn was Besonderes ansteht vielleicht, aber so jetzt erstmal einmal im Jahr reicht.
Mhm. Genau, und ich habe dann telefonisch angekündigt, dass ich gerne einen Hormontest machen würde, und das wurde mir verwehrt. Also quasi, ich hab gesagt, ich hätte gerne einen Hormontest, und dann hat sie gesagt, ja, müssen wir mit Frau Doktor besprechen. Da habe ich gesagt, ja, kann ich gerne machen, aber ich bin mir schon sicher, dass ich einen Hormontest möchte. Vielleicht können Sie das mit eintragen. Mhm. Nee.
Ja, das ist so ein bisschen ein Problem, weil da eine gewisse Erwartungshaltung seitens der Ärzte kommt, dass sie befürchten, dass da eine größere Menge an Belastung auf sie zukommen. Ich versuche das mal diplomatisch auszudrücken. Es ist so, dass man diese Bluttests tatsächlich selber bezahlen muss. Das ist erstmal das erste Problem. Das wissen viele nicht. Dann gibt es manchmal Diskussionen und so weiter. Ich hatte früher auch eine Kassenarztpraxis, also halt wirklich eins von diesen, wo man alle 5 Minuten neue Patientin angucken muss. Das machen wir nicht, weil wir böse sind, sondern man kann sonst nicht überleben. Also es ist tatsächlich so. Insofern bleibt wenig Zeit, um Dinge zu erklären. Zweitens ist es so, dass viele Kollegen jetzt nicht gerade ihre Stärke haben in Bezug auf Perimenopausenbehandlung, also Perimenopausensymptome, sondern denken, und das höre ich auch ganz, ganz oft, dass es dann heißt, mein Frauenarzt hat mir gesagt, solange du irgendwie noch die Periode hast, bist du nicht in Wechseljahren. Das ist vollkommener Quatsch. Also das ist Quatsch. Also jeder, der wirklich sich damit auseinandersetzt, also weiß, du kannst auf alle Fälle noch die Periode haben und schon in den Wechseljahren sein. Völlig klar. Also an die Symptome fangen nicht dann erst an, wenn du deine Periode schon nicht mehr bekommst. Also es fängt schon alles früher an, auf alle Fälle. Aber das ist so ein Grund, warum viele, viele Kollegen sich ein bisschen dagegen wehren mit Blutentnahmen. Weil sie sagen, nee, das ist Quatsch und ja, aber im Prinzip, wenn du das nur machst, nur für dich, du musst sagen, ich zahle das selber und ich möchte die Werte für mich haben. Erstmal, dass du es einfach nur für dich hast. Mhm. Ob da eine Konsequenz für den Kollegen sich daraus ergibt oder ob da ein Gespräch sich daraus ergibt, ein therapeutisches, das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, das muss man erstmal kommunizieren. Mhm. Viele Ärzte sind von Natur aus nicht gewohnt, dass die Patienten aktiv mitmachen, als wirklich so Partner auf Augenhöhe. Wenn man den Gynäkologen kommuniziert, ich weiß, um was es geht und so, ist es auch super easy. Also ich habe mittlerweile Patienten, die kommen zu mir, das sind Termine von 10 Minuten. Die kommen an und sagen, das und das sind meine Blutwerte, ich glaube, mir fehlt das und das und ich hätte gern das und das bitte. Und ich sage, super, wunderbar, machen wir so. Mhm. Und es ist halt, diese Szenarien gibt es halt recht selten.
Mhm. Ja, klar. Und natürlich muss auf der einen Seite muss der Arzt so aufgestellt sein, dass er sich darauf einlässt. Und auf der anderen Seite muss der Patient so aufgeklärt sein, dass er sich vielleicht überhaupt auch traut, Dinge einzufordern.
Richtig.
Ne? Die Voraussetzungen, das ist, glaube ich, ein Weg, noch dahin zu kommen. Ne?
Richtig.
Aber ich finde es schön, wie du das beschreibst, als partnerschaftliche Arbeit auf Augenhöhe.
Genau.
So, ne? Ich meine, man kennt seinen Körper ja auch am allerbesten.
Genau.
So. Ganz man kann genau. Ja auch helfen. Kann ich eigentlich vorausahnen, durch mein Leben bisher, wie es verlaufen ist, was für Krankheiten ich vielleicht hatte, was für Beschwerden, wie ich so drauf bin, kann ich voraussehen, was so meine größten Wechseljahrsbeschwerden werden?
Nein, so ein bisschen. Mhm. Wenn man, sagen wir mal, eher so immer so ein PMS-Patient war, also kann man schon davon ausgehen, PMS, oder kann man eigentlich an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die PMS-Beschwerden dann deutlich werden, noch deutlicher werden. Mhm. Aber es gibt auch andere Dinge, die einen eiskalt erwischen, also dass man plötzlich anfängt mit Hitzewallungen oder Patienten, die vielleicht auch zu Stimmungsschwankungen oder vielleicht sogar zu Depressionen geneigt haben, Frauen, die vielleicht die Baby Blues recht schlimm hatten, also quasi, hilf mir mal. Nennt man die postnatale Depression?
Ja, genau, das nennt man so, oder?
Postnatale Depression, ja. Nennt man die nicht anders?
Also auf jeden Fall, wenn das Baby gerade da, Wochenbettdepression.
Man sagt immer so ein bisschen anders, nicht postnatal.
Wochenbettdepression.
Wochenbett, genau. Ach, danke schön, mein Hirn. Genau, also Frauen, die zum Beispiel eine Wochenbettdepression gelitten haben, Frauen, die vielleicht als Teenie sehr unter den Hormonschwankungen gelitten haben, bis hin zu Depressionen und depressiven Zügen. Das kann sein, dass einen das wirklich nochmal heimsucht, nochmal in den Wechseljahren. Das muss man wissen. Und das muss man auch wirklich wissen, weil sonst wird man zum Psychiater geschickt und dabei ist es tatsächlich einfach eine hormonelle Schieflage, was einfach ausgeglichen werden muss. Dann gibt es andere Dinge, die sich verschlechtern können in den Wechseljahren, zum Beispiel Schilddrüsenproblematik. Also wenn man immer so mit der Schilddrüse rumgeärgert hat, vielleicht Hashimoto hatte, das ist eine Autoimmunerkrankung. Diese Dinge können auch nochmal alle schlimmer werden in den Wechseljahren beispielsweise. Na, apropos Autoimmunerkrankung, alle so und so. Also wenn man zum Beispiel Neurodermitis hat, all diese Dinge können schlechter werden. Ja?
Okay, ja, in deinem Buch, was du geschrieben hast, was ich nur allen Hörern und Hörerinnen wärmstens ans Herz lesen kann.
Dankeschön.
Women on Fire.
Danke.
Da ist ja auch so eine Liste, die erstmal so ein bisschen Angst macht, ne? Wenn man das so durchliest.
Gruselkabinett.
Ja, Gruselkabinett ist ein guter Ausdruck. Da ist eine endlose Liste von Beschwerden, die irgendwie auftreten können. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach mit Glück durch die Wechseljahre kommt, ohne all diese Beschwerden zu haben oder ohne auch nur ein Viertel der Beschwerden zu haben, ja, die da stehen, weil die würde ja schon reichen.
Absolut.
So, ne?
Also bei der Liste ging es mir nicht darum, dir zu sagen, guck mal, all diese Dinge werden dir passieren, sondern um dir zu sagen, einige von diesen Dingen können dir passieren. Also es gibt zum Beispiel Frauen, die haben keine Hitzewallung, die haben keine Schlafstörung, aber die haben Gelenkschmerzen, bis es kracht. Und jeder denkt, sie kriegen Rheuma, die rennen zum Orthopäden, die machen alle möglichen Sachen und kein Mensch weiß, dass es hormonell ist. Darum ging es mir halt bei dieser Liste, ne? Dass man das einfach weiß, dass sämtliche Veränderungen, die im Prinzip, wenn du so willst, zwischen, sagen wir mal, 42, 43 und 53 auftreten, ja, neue Sachen, dass das alles hormonell ausgelöst oder auch mit unterstützt sein kann. Ja, und dass man entsprechend das richtig angeht und sich nicht rumquält.
Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zum Supporter der heutigen Folge. Das ist HerOne. 2 von 3 Frauen haben wöchentlich mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Deshalb hat sich HerOne zur Aufgabe gemacht, innovative Wellcare-Produkte für moderne Frauen zu entwickeln und das Thema Darmgesundheit zu enttabuisieren. Weibliche Gesundheit und Ernährung stehen für sie im Mittelpunkt. Ihre Produkte versorgen Frauen in allen Lebensphasen mit dem Besten, was Natur und Wissenschaft zu bieten haben. Für ihre Rezepturen nutzt HerOne funktionelle Lebensmittel, wirksame Heilpflanzen und natürliche Bakterien. Für ein verbessertes Wohlbefinden von innen heraus. Ihr Bestseller Inner Beauty beinhaltet 25 Milliarden aktive, natürliche, gute Milchsäurebakterien und Bio-Superfoods. Die werden als Kur eingenommen und sorgen dann für Harmonie im Bauch und stärken die Darmflora. Denn nur ein langfristig gesunder Darm sorgt für ein gestärktes Immunsystem, ein gesteigertes Wohlbefinden und für strahlend schöne Haut. Das Versprechen von HerOne, 100% Natürlichkeit, 100% Transparenz, ohne Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe und ohne synthetische Füllstoffe. Mit dem Code 5:1, das wird groß und zusammengeschrieben, spart ihr 15 Euro ab einem Bestellwert von 59 Euro auf alles. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an HerOne für den Support. Jetzt zurück zum Gespräch. Ich habe hier sehr viele Hörerfragen bekommen mit verschiedenen Symptomen. Ich fange mal an mit, was hilft denn eigentlich gegen Müdigkeit?
Ja, die Müdigkeit. Also ich, auf alle Fälle, das klingt jetzt sehr gemein, schlafen. Tatsächlich.
Ja.
Schlafen ist wichtig, Vitamin D ist extrem wichtig. Also man weiß, wenn man Vitamin D in hohen Dosen nimmt, dass das auf alle Fälle hilft gegen die Müdigkeit. Und ansonsten sind es tatsächlich oft wirklich, dass man mehr auf sich achten muss. Man hat, und das kann ein bisschen frustrierend sein, weil man ist, gerade wenn man in den Wechseljahren ist, ist man oft in so einer Sandwich-Position. Das bedeutet, man muss sich um die Kinder kümmern und oft muss man sich so langsam auch mal um die Eltern kümmern oder um die Schwiegereltern. Das heißt, ich habe mehr Aufgaben, ich habe aber weniger Energie insgesamt. Das bedeutet, ich kann tatsächlich sein, dass man sich dann immer mal wieder hinlegen muss, für 20 Minuten mal die Augen zu machen muss. Ja, also natürlich kann es von der hormonellen Seite auch Dinge geben, die wirklich helfen, aber das sind die Dinge, die man selbst ohne Arzt erstmal tun kann und sich erstmal bewusst werden muss. Ich habe nicht die Energie wie früher, ich muss mehr auf mich achten, ich muss mehr auf meine Bedürfnisse achten.
Mhm. Da kam ja auch ganz oft jetzt die Frage nach diesen Durchschlafstörungen. Mhm. Das hängt ja mit Sicherheit auch mit der Tagesmüdigkeit zusammen, ne? Hast du irgendeinen Tipp, was man abends machen kann, damit man ein bisschen besser schläft?
Die Durchschlafstörungen sind ganz oft tatsächlich wirklich hormonell mit ausgelöst. Und also ein Teil davon ist wirklich Stressabbau ohne Ende. Mhm. Die Klassiker ist natürlich dann nach 19 Uhr nicht mehr auf den Bildschirm gucken. Das fällt vielen von uns schwer, mir auch, weil irgendwas muss schnell noch gemacht werden. E-Mail, tralala oder keine Ahnung, die beste Freundin textet einen, dann sagt, hier, ich habe ihn jetzt endgültig rausgeschmissen. Gut, dann kannst du natürlich da zurückschreiben, völlig klar. Aber die anderen Dinge sind zum Beispiel, ja, wirklich dann Yoga machen, all diese Dinge. Aber wer von uns hat Zeit, jeden Abend Yoga zu machen? Hände hoch, keiner im Raum, also ich auch nicht. Ja, also deswegen ist es oft wirklich so, dass man mit anderen Mitteln dann nachhelfen muss. Weil es oft wirklich ein hormonelles Problem ist mit dem Cortisonspiegel, was wirklich macht, dass man wach ist. Man ist einfach wach um 4 Uhr. Es gehen einem 1000 Gedanken durch den Kopf und man findet von alleine nicht wieder in den Schlaf. Oder man hat sogar leichte Panikattacken. Man denkt, oh Gott, in einer Stunde geht ein Wecker, wie soll ich das schon wieder bewältigen? Mhm. Mit Kamillentee und Lavendel ist es oft einfach dann nicht mehr getan.
Mhm. Und viele Fragen kamen auch zu Stimmungsschwankungen. Mhm. Hörerinnen haben berichtet, dass sie regelrecht ausflippen, was sie früher nicht gemacht haben. Also Teller an die Wand schmeißen, rumschreien, sich verstreiten. ja, ich glaube, die würden sich auch total über einen Tipp freuen, was man machen kann, gerade in solchen Situationen, um ruhig zu bleiben.
Ich glaube, man muss das Ganze von der anderen Seite betrachten. Mhm. Die Wechseljahre zeigen einem in einer sehr klaren Deutlichkeit, was reicht, ja? Ab wann wirklich der Kanal voll ist. Und natürlich soll man eher versuchen, vielleicht nicht sein ganzes Porzellan zu zerschmettern, aber oft sind es einfach Dinge, die einem einfach reichen, wo man wirklich endgültig anfangen muss, endgültig ist falsch, wo man dann wirklich beginnen muss, seine Grenzen wirklich dann ganz klar zu ziehen, dass man gar nicht mehr an diesen Punkt kommt. Und das finde ich an den Wechseljahren wirklich eine ganz besondere Facette, dass man wirklich, wirklich gezwungen ist, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und die wirklich an Nummer 1 zu stellen. Ne? Vielleicht sogar vor denen der Kinder, vor denen des Ehemannes, vor denen des Arbeitgebers, dass man wirklich guckt, was brauche ich. Und deswegen, also mir ging es gar nicht darum, dass man irgendwie repariert wird, dass man wieder funktioniert für die Umgebung, sondern dass man wirklich eher darauf achtet, Moment, was ist mir wichtig, beziehungsweise was läuft hier schief, was ist in meinem Leben nicht mehr passend, was muss ich dringend ändern? Und viele Frauen finden dann gerade auch aus dieser Kraft, aus dieser Wut auch heraus, wirklich die Kraft zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und ich mache jetzt mein Leben. Verdammte Kacke, jetzt bin ich dran.
Hm. Und es ist anstrengend, ne?
Ja,
also, klar. Aber ich finde auch, also mit Anfang 40 fängt es so an, vorher ist man noch so drin und so beschäftigt.
Absolut.
Mit allem. Diese innere Arbeit, ne,
ja,
von der du, glaube ich, auch sprichst, die,
ja,
beginnt halt in diesem Alter, wo sowieso schon alles sehr viel ist.
Ja.
Aber es ist, finde ich, an den Wechseljahren auch so wertvoll. Und ich finde, dass man auch irgendwie den Blick so ändern muss, weil das immer alles so verteufelt wird und so tabuisiert wird. Aber ich finde, es liegt ja super viel Gutes darin.
Ja,
also ich freue mich, irgendwann mal so eine alte Oma zu sein, die so weise ist und Leute kommen zu mir, ja, um irgendeinen Rat zu haben. Ich finde, es ist ja auch eine Chance, um quasi viel mehr bei sich zu sein und bei sich anzukommen.
Ja, und wem passt das nicht? Überleg mal,
ja,
das ist die Frage, fragt mich ja jeder, warum sind die Wechseljahre tabuisiert? Wem passt es nicht, wenn die Frau plötzlich mehr auf sich selber achtet? Und sagt, nein, jetzt bin ich dran.
Ja.
Harald, hol dir dein Bier selbst aus dem Keller. Ja, also ich meine, das ist genau der Grund, warum das ewig lang tabuisiert wurde. Weil die Ehefrauen nicht mehr funktioniert haben. Die haben nicht mehr funktioniert. Die haben gesagt, nein, Herbert, es reicht. Ja, und früher in den 20ern und 30ern, wahrscheinlich bis hoch in die 50er, 60er, hat man diese Frauen weggeschickt. Man hat sie in Kur geschickt. Die waren zu Psychokur irgendwo, weil sie haben ihre Männer nicht mehr ertragen. Die Männer haben sie auch nicht mehr ertragen. Ja, und deswegen so, hat man so unter vorgehaltener Hand geflüstert, ja, sie ist jetzt im Sanatorium, hieß es dann sozusagen. Okay. Die Frau wurde in Sanatorien geschickt. Aber im Prinzip ist es so. Das ist alles wirklich dieser männliche Blick. Ja, die Frau funktioniert nicht mehr so. Sie will vielleicht auch nicht mehr Sex oder sie fordert vielleicht Dinge, die sie vorher nicht gefordert hat. Und die Männer haben häufig gerade auch zur selben Zeit eher dann das erste Mal Erektionsstörungen und all diese Dinge. Und dann kommt plötzlich eine Frau und sagt, nein, jetzt bin ich dran, jetzt will ich das, jetzt will ich das so und so und so. Jetzt habe ich jahrelang getan, was du willst, jetzt will ich machen, wie ich es will. Und das passt nicht jedem. Ne? Also und da gewinnen viele Frauen dann tatsächlich ein Selbstbewusstsein und eine Kraft, was ein bisschen die Umgebung ängstigt.
Und geht es auch weiter, also über die Familie sozusagen hinaus, dass es so für die ganze Gesellschaft auch ein Problem sein kann, wenn die Frau auf einmal mehr in ihrer Kraft steht?
Das müsste man wahrscheinlich vom Kontext her abhängig machen, je nachdem. Also ich denke, eine Frau, die im Berufsleben ist und die ihr Ding steht und die dann vielleicht bereit ist, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, ist, glaube ich, kein Problem. Die Mitarbeiterin natürlich, die immer schön brav Ja und Amen gesagt hat, die jetzt sagt, nein, ich will jetzt auch die Gehaltserhöhung und so weiter oder das und das steht mir jetzt auch nochmal zu, ja. Das nervt vielleicht die Umgebung, aber ich glaube tatsächlich, dass die größeren Erdbeben eher in der persönlichen Umgebung von der Frau stattfinden. Vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, es ist tatsächlich die Umgebung, die betroffen sind. Und überlegen.
Aber es ist interessant, ne? Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr großes Puzzleteil, das, was du gerade so benannt hast, ne? Ich habe irgendwie auch die Erfahrung gemacht, mit vielen älteren Leuten in meinem Umfeld auch gesprochen über die Wechseljahre und zum Beispiel war eine Frau dabei, die gesagt hat, ich habe für mich beschlossen, ich habe gar keine Wechseljahre. Mhm. So. Und die Augen werden komplett versperrt und jetzt weiß man natürlich nicht, oder ich bin dem noch nicht auf den Grund gekommen, ist das quasi aus einer persönlichen Sicht wegen Angst vor Beschwerden? Ja. Oder ist es wieder der männliche Blick, weil sie Angst hat, ihre Weiblichkeit zu verlieren und das negiert?
Ja.
Das ist ja ein Konstrukt aus so vielen Dingen.
Ich denke, es kommt drauf an, was diese Frau unter Wechseljahre versteht. Also ich bin schon Fragen gestellt worden, die mich da wirklich, wo ich auch zum Teil auch laut lachen muss. Also mich hat eine Kosmetikfirma, hat mich mal gefragt, was kann Frau tun, damit sie ab 40 nicht durchsichtig wird oder nicht mehr sichtbar? Unsichtbar. Habe ich gesagt, was? Ey, welche Frauen ab 40 sind denn unsichtbar? Ja, im Gegenteil. Also ich fühlte mich eher unsichtbar, als ich dann irgendwie mit Mitte 30 zwei schreiende Kinder, eine hat Durchfall, die andere meckert wegen irgendwas und du musst zur Arbeit und du musst 1000 Sachen machen, hattest keine Zeit zu schminken, zu duschen, schon gar nicht. Ja, also schöne Sachen auch nicht anziehen. Da habe ich mich unsichtbar gefühlt. Aber später, wenn man Zeit hat für sich wieder und auf sich achten kann und wirklich darauf achten kann, wirklich spaßige Dinge für einen selber zu machen. Ich finde da tatsächlich die wenigsten Frauen unsichtbar. Ja.
Also ich muss sagen, dass ich sie auch sehe, aber zum Beispiel jemand anders hat mir wieder erzählt, dass sie und ihr ganzer Freundeskreis die Wechseljahre eben so empfunden haben, dass sie ihre Weiblichkeit verlieren und auf einmal wie so ein Neutrum sind.
Ja.
Und ich glaube, wenn du dich natürlich sehr über deine Weiblichkeit definierst, und nicht nur du für dich selber, sondern den Blick von außen sozusagen hast. Richtig. Und die Bestätigung. Naja, und dann kommen halt die ersten Falten und dann hängen die Busen halt runter oder du bist nicht mehr fruchtbar und quasi das Schema funktioniert nicht mehr. Du hast quasi in diesem Moment keine Rolle mehr in dieser Gesellschaft, weil du nicht reproduzierst.
Ja, so. Aber ich glaube, das ist auch wieder das Patriarchat, was wir uns aufgenommen haben. Also das ist auch was typisch Deutsches. Also ich muss sagen, guck mal nach Spanien, guck mal nach Portugal, guck mal nach Italien. Da pflegt man sich als Frau. Ja, dann läuft man noch mit roten Lippen raus aus dem Haus und macht sich schön und so weiter und lässt sich nicht so gehen. Also weil man immer noch als Frau viel, viel wert ist. Also im Gegenteil, man ist da wirklich so bekommt man eher so die Rolle einer Matriarchalin, ne? Und Matriarchalin, wie sagt man? Also eines Matriarchs. Also jedenfalls ist man eher eine Frau mit mehr Macht als eine Frau mit weniger. Und ich glaube, dass man die Weiblichkeit verliert, das ist etwas, das vielleicht ist es das, was die Frau meinte, dass sie sagte, ich lehne das ab, ich hatte das nicht. Das kann ich schon verstehen dann, ne? Dass man sagt, das bin ja nicht ich. Ich muss ja jetzt nicht anfangen, irgendwie beige und graue Klamotten zu tragen und mich komplett gehen zu lassen, weil ich gehöre nicht mehr dazu. Ich darf nicht mehr mitspielen.
Ja, also, das ist ja eine gute, das ist ja eine Selbstbemächtigung. Natürlich, wenn man aber negiert, dass dass irgendwas im Körper abläuft, ist auch nicht ja, das ist schön, nein. Wenn es so eine Fusion wäre und man anerkennt ja, und trotzdem das Beste daraus macht.
Ja, natürlich. Man so darf halt auch nicht so vergessen, und das ist mir auch immer extrem wichtig, die Wechseljahre sind nicht nur ein Sammelsurium an Beschwerden. Die Wechseljahre sind nicht nur, dass man Falten bekommt und dass vielleicht alles ein bisschen mehr hängt, was man aus medizinischer Sicht niemals vergessen darf. In den Wechseljahren verlierst du ganz viel deine Hormone. Also du verlierst 3/4 deiner Hormone oder 2/3 innerhalb von 2-3 Jahren. Also wenn du wirklich die letzte Periode hast, geht es dann wirklich hormonell bergab. Und das kann ganz erhebliche, beträchtliche gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Und das ist mir wichtig, dass Frauen das einfach wissen. Das und das kann auf dich zukommen, wenn du nicht entsprechend vorbereitet bist oder wenn du nicht entsprechend informiert bist, was du tun kannst.
Mhm. Ich glaube, wir skippen jetzt mal ein bisschen so diese genaueren Fragen. Man kann das auch alles super auf deinem Instagram und TikTok und so weiter sehen und natürlich auch in deinem Buch lesen. Also was man machen kann an Sport, was man machen kann an Ernährung, wie das mit der Fruchtbarkeit ist und so weiter. Was mir wichtig ist, dass wir nochmal über Hormone sprechen. Mhm. Es gibt ja künstliche Hormone und bioidentische Hormone. Kannst du vielleicht nochmal runterbrechen, was der Unterschied dazu ist?
Ja, klar. Also die künstlichen Hormone, wie man die nennt, waren Hormonpräparate, meistens Hormontabletten, die Kombination enthielten von Kunstprodukten, die oft hergestellt wurden aus Pferdeurin. Also die waren ungefähr der Natur so nah, sagen wir mal, wie so ein Coke Zero. Ne? Coke Zero gibt es ja auch nicht in der Natur, ist ja auch ein Kunstprodukt und so kann man sich das vorstellen. Sozusagen diese Hormontabletten waren Coke Zero Red Bull sozusagen unter den Medikamenten. Die haben zum Teil Wechseljahresbeschwerden gelindert. Ich sage zum Teil, aber nicht komplett alle. Die haben zum Beispiel die Hitzewallung weggemacht, aber Libidoverlust nicht verändert, Schlafmangel nicht verändert. Deswegen, die haben schon ein bisschen geholfen, haben aber auch andere Risiken mit sich gebracht. Deswegen soll man sie nicht mehr verschreiben. Es gibt immer noch Kollegen, die verschreiben. Ich verschreibe sie nicht. Körperidentische oder bioidentische Hormone oder körpernahe Hormone sind Hormone aus pflanzlichen Wirkstoffen, die vom Molekül her 1:1 dem nachgebaut sind, was der Körper sonst gebaut hat. Das bedeutet, wenn man das verwendet und es kommt an in dem Körper, ist es eine Plug-and-Play-Situation. Der Körper erkennt das Molekül, weiß sofort, was damit zu tun ist und baut es ein. Er kann nicht erkennen, ob das Molekül jetzt aus dem eigenen Eierstock gekommen ist oder aus der Apotheke. Und deswegen sind diese Dinge unheimlich wertvoll. Man benutzt es ja auch bei anderen Dingen, bei Schilddrüsenhormonen beispielsweise. Vitamin D, das wissen auch viele nicht, ist auch ein Hormon. Man nimmt einfach diesen Molekül und gibt es dem Körper, was fehlt. Diese Art der Therapie ist der moderne Hormonersatz. Und das macht man, damit die Frauen nicht nur keine Symptome haben, sondern das macht man wirklich, um Krankheiten vorzubeugen. Weil man weiß, wenn man einfach die Hormone auf einem niedrigen Level hält, also nicht ganz unten, sondern niedrig normalen Level, wie so ein Flatrate hält sozusagen, dass das alles gesund und elastisch und fit bleibt. Also Gefäße und Herz und Gehirn und alles. Haut, Schleimhäute, alles bleibt so, wie es soll.
Und können diese bioidentischen Hormone auch Krebs auslösen?
Nein, die sind nicht krebsfördernd, das muss man wirklich wissen. Die anderen haben auch eigentlich auch keinen Krebs ausgelöst, also die Red Bull-Tabletten sozusagen, sondern die haben, wenn Krebszellen da waren, haben sie sehr zum Wachsen animiert. Ja, das tun ja unsere normalen Hormone, tun das ja nicht. Ja, und das, was normal aus unserem Eierstock rauskommt, tut es ja nicht. Mhm. Man wird ja auch nicht eine Frau, die funktionierende Eierstöcke hat, bis Mitte 50, diese Frauen gibt es, wird man auch nicht dahin gehen und sagen mit Mitte 40, oh, wir müssen dir jetzt deine Eierstöcke rausnehmen, weil das ist gefährlich, die machen gefährliche Hormone. Tun sie ja nicht, das sind ja deine eigenen, verstehst du? Mhm. Also deswegen, das sind deine eigenen Sachen, deine eigenen Hormone lösen keinen Krebs aus. Das ist so.
Und welche Nebenwirkungen können die haben?
Im Prinzip ganz wenige. Dadurch, dass du einfach das ersetzt, was fehlt, gibt's jetzt keine Rechnung, was zu zahlen ist am Ende des Tages. Ne? Manchmal kann es so sein, dass das eine vielleicht ein bisschen hochdosiert ist. Dann kann es sein, dass du zu gut schläfst nachts beispielsweise. Manchmal ist es so, dass das andere Hormon vielleicht ein bisschen zu hochdosiert ist. Da hast du vielleicht ein bisschen zu viel Energie. Aber es sind meistens Dinge, die sich durch Feinregulierung richtig gut in den Griff kriegen lassen. Hm. Ja, also ich bin, wie man merkt, ein Verfechter dieser Therapie. Nicht nur, ich habe damit auch überhaupt nichts zu tun. Also ich habe da keine Verbandelung zur Pharmaindustrie oder sonst was. Das glauben ja viele, ja. Aber mir geht es einfach nur darum, den Frauen Optionen zu geben. Mhm. Einfach Optionen. Einfach zu sagen, pass mal auf, du kannst den Weg gehen, indem du sagst, ich möchte nichts nehmen und ich möchte alles natürlich machen. Ich möchte einfach der Natur ihren Lauf lassen. Das kannst du alles so machen. Du kannst aber auch den anderen Weg wählen. Ne? Information ist da einfach alles. Mhm. Ne? Das ist für mich einfach nur wichtig, dass jeder informiert ist. Wenn du keine Hormone nimmst beispielsweise, kriegst du eher Osteoporose. Das ist ein Fakt. Mhm. Also alle Frauen in den unfallchirurgischen Abteilungen Deutschlands, die sich die Hüfte gebrochen haben, die sind alle in Hormonmangel gewesen. Über viele, viele Jahre. Das weiß man.
Und du schreibst ja von diesem goldenen Fenster, ja, die richtige Zeit anzufangen. Mhm. Wäre das bei mir jetzt zum Beispiel mit, ich werde 44 Ende des Jahres, habe die ersten Beschwerden, ist bei mir jetzt schon die Zeit angebrochen?
Ja, jetzt können wir beginnen. Man sagt ja, sagen wir mal, wo der Cut-off ist. Der Cut-off ist bis 7 bis 10 Jahre nach der letzten Periode. Also du hättest noch ganz viel Zeit. Aber das goldene Fenster ist im Prinzip da, wo du die Periode noch hast, dass man da sozusagen dich gar nicht groß in den Defizit rutschen lässt, sondern da schon anfängt, ein bisschen was zu ersetzen, je nach Bedarf. Und man macht es auch organisch, also flexibel. Es ist nicht so wie, ich sag mal jetzt, wie die Antibabypille. Das heißt, du musst jetzt jeden Tag eine Pille nehmen, wenn du eine vergisst, ist es schlimm. Nein, also das macht man so nicht. Man macht das punktuell, bedarfsgerecht, körperangepasst, bedarfsangepasst, angepasst.
Und wo du gerade die Antibabypille ansprichst, das sind ja künstliche Hormone.
Richtig.
Ich zum Beispiel habe das versucht, mhm, mehrfach und bin immer depressiv geworden. Mhm. Das ist jetzt so ein großes Wort, aber ich habe, also, naja, schon.
Ja, ja.
So, und dann habe ich es halt wieder abgesetzt. Das könnte bei diesen bioidentischen Hormonen quasi nicht passieren.
Bist du denn, wenn du die Pille nicht genommen hast, bist du auch depressiv geworden? Weil du dann deine, guck mal, wenn du deine eigenen Hormone hattest, nee, na, dann ist es genau, weil das ist das die Antwort, verstehst du? Mhm. Wenn du immer ein Hormonlevel hattest, sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach random eine Zahl. Nimm mal, du hattest ein Hormonlevel von 50 und damit fühlst du dich gut und dann rutscht er ab auf 30, dann fühlst du dich doof, dann fühlst du ihn wieder auf 50, dann fühlst du dich wieder gut. Ganz, ganz easy.
Okay. Ja. Na, wenn das alles so einfach ist, doch wunderbar. Ich hätte, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine Frage. Und zwar hat mir eine Freundin die Frage gegeben und sie versteht nicht genau, wo ist der Unterschied in der Wirkung zwischen zum Beispiel GABA pur. Das ist sowas, was sie von ihrer Frauenärztin bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist quasi ein pflanzliches Mittel und diesen bioidentischen Hormonen.
GABA pur, ist es zum Schlafen oder was ist das?
Ich glaube, also sie hatte mit Aggression so ein bisschen Probleme.
Okay. Also ich kann zu einzelnen Präparaten nichts sagen. Ich habe von dem, was du jetzt gerade, also ich habe davon noch nie irgendwas gehört.
Ja, okay.
Im Prinzip ist es total easy. Ganz einfach. Mhm. Wer sich ein bisschen, ich schwanke jetzt mal ein bisschen ab, mit der Ernährung auskennt, weiß, wenn ich wissen will, was in etwas drin ist, muss ich gucken, was steht da drin. Na, muss ich gucken, wenn ich wissen will, was alles in Ketchup drin ist, muss ich die Flasche umdrehen, lesen, was ist da alles da drin. Und im Prinzip, wenn ich wissen will, was ich brauche, es gibt die drei Hormone, die man braucht, die stehen alle in meinem Buch. Und genau dieses Molekül muss draufstehen, dass das da draufsteht. Ende der Diskussion. Okay. Dass man kann nur das ersetzen, was fehlt, mit dem ersetzen, was fehlt. Ja. Also man kann da nicht was anderes nehmen.
Guck mal, es wird noch einfacher, als es gerade schon war. Das ist doch super. Ach so, genau. Und dann würde mich noch interessieren, weil es gibt ja zum Beispiel auch Hormone in Lebensmitteln, also gute Hormone, wie zum Beispiel in Kichererbsen oder Brokkoli. Könnte man jetzt, wenn man ganz viel davon isst, auch sich selbst damit so eine Hormonersatztherapie machen?
Nein, das sind andere Hormone. Also es gibt das Hormon, was wir brauchen, gibt es nicht in, also die Hormone jetzt speziell um die Wechseljahre da besser zu durchleben, gibt es jetzt nicht in Brokkoli und sowas. Das sind eher andere Substanzen, ne, die auch wichtig sind, aber die jetzt damit nicht so viel zu tun haben.
Und was hältst du von so Nahrungsergänzungsmitteln, um sich so vorzubereiten auf die Wechseljahre? Also
ich glaube nicht, dass es so fürchterlich viel bringt, ehrlich gesagt. Also es gibt ein paar Dinge, die sind immer gut. Also Vitamin B ist gut, ich finde Vitamin D gut, Vitamin C ist gut, Vitamin E ist super. Mit den anderen Sachen, ob die jetzt so, sagen wir mal, kriegsentscheidend sind, glaube ich eher nicht. Wer sich damit gut fühlt, kann das weiter so nehmen. Aber mit Nahrungsergänzungsmitteln alleine kommt man nicht hin. Also Stichwort allein ist allein die vaginale Atrophie. Also quasi, wenn die vaginale Haut ausdünnt, man Schmerzen bekommt, man dauernd Harnwegsinfekte hat, man kann nicht einfach durch Nahrungsergänzungsmittel diese Dinge damit verhindern.
Mhm. Ganz zum Schluss, wir sind bei 5:1. Kannst du noch 5 Tipps geben, um sich gut auf die Wechseljahre vorzubereiten?
5 Tipps, um sich gut auf die Wechseljahre vorzubereiten. Das erste ist, auf alle Fälle sich gut zu informieren. Das zweite ist, seinen Lebenswandel oder sagen wir mal die Art zu leben, schon so weit wie möglich zu optimieren. Also das heißt, richtig Sport zu machen, sich richtig gut zu ernähren. Was auch wichtig ist, ist im Zyklus sich Blut abnehmen zu lassen, da wo man sich gut fühlt. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel nach der Periode immer das Gefühl hat, ach, die ersten paar Tage nach der Periode habe ich Kraft, ich bin fit, ich schlafe gut, ist da alles gut, sich da Blut abnehmen zu lassen, damit man sozusagen seine Wohlfühlwerte ermittelt. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Das waren jetzt 4 Tipps haben wir jetzt. Was am 5. würde ich sagen, fang schon an zu überlegen, welchen Müll du rausschmeißen wirst aus deinem Leben, weil du wirst Platz machen wollen für gute Dinge und bessere Dinge. Das kann ich geben als Tipps.
Wunderbar. Sheila, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, dass du das alles so geteilt hast mit uns, mit mir und mit den Hörern. Und vielleicht treffen wir uns einfach nochmal wieder, weil ich glaube, es gibt
sehr
noch
gerne.
Ganz viel zu besprechen.
Sehr gerne.
Danke dir.
Sehr gerne.
Wer alles nochmal genau nachlesen will, der blättert am besten durch Sheilas Buch. Das verlinke ich euch. Und auch ihr Instagram. Da klärt sie über Frauengesundheit auf und zwar klar, deutlich und witzig. Nächste Woche treffe ich hier Maxi Mattisen. Sie hat Femna gegründet, ein Portal für Frauengesundheit. Bis dann.